Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen an den Audioempfangsstationen im In- und Ausland und willkommen zu einer neuen, diesmal hochspannenden Ausgabe unserer beliebten Retro-Raterunde. Heute der epische Kampf der Retro-Titanen. Stay Forever gegen Retro-Gamer. Für Stay Forever treten an Herr Fabian Käufer. Guten Tag.
Hallo.
Und Herr Christian Schmidt.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Und als Gäste heute im Studio dabei, Herausgeber und Chefredakteur des Magazins Retro Gamer und Gründer von Gamers Global, Herr Jörg Langer. Guten Tag.
Können wir das Herr weglassen? Das macht mich noch älter. Hallo.
Nein. Und ihm steht zur Seite Autor und Social Media Manager für Retro Gamer und außerdem Mitglied des Nerdwelten Podcasts, Herr Hardy Hessdörfer. Guten Tag.
Guten Tag und vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Retro Gamer, das ist die deutsche Zeitschrift für Retro Games und Hardware. Zu den Autoren gehören zahlreiche Koryphäen des deutschen Spielejournalismus wie Heinrich Lehnhardt, Winnie Forster, Anatol Locker, Harald Frenkel und natürlich unsere beiden Gäste Jörg Langer und Hardy Hessdörfer. Die Zeitung erscheint vierteljährlich, es gibt sie am Kiosk und im Abo. Im Abo übrigens sowohl als gedruckte Fassung als auch als digitales E-Book. Alles weitere auf retrogamer.de. Ich bin Ihr Moderator Christian Beuster und wer glaubt, ich sei parteiisch und würde Stay Forever gewinnen lassen, der hat anscheinend noch nie eine Folge von unserem Quiz gehört. Also, dann mal los, Joysticks kalibrieren, Disketten einwerfen, Module bepusten und los geht's beim Stay Forever Quiz. Regeln sind in der Teamausgabe etwas anders. Einem Team wird eine Frage gestellt, diese wird dann beantwortet. Ist die Antwort richtig, gibt es einen Punkt. Ist sie falsch, darf das andere Team antworten. Aber Achtung, eine Antwortmöglichkeit ist dann schon ausgeschlossen. Wenn Sie also keine Antwort wissen, passen Sie lieber, um dem Gegner keinen Vorteil zu geben. Aber beraten Sie sich bitte nicht zu lang. Zwischendurch gibt's mal einige besondere Fragen. Die Regeln dafür erkläre ich dann. Aber jetzt fangen wir erstmal in Ruhe mit einer normalen Frage an und, weil Sie Gäste sind, hat das Team Retro Gamer den Vortritt bei dieser ersten Frage von Heinrich Lehnhardt, Podcaster des Pixelkino-Podcasts und auch sonst umtriebiger Autor und Kollege von allen Anwesenden. Herr Lehnhardt hat die Frage nicht eingesprochen, ich lese die Frage für ihn vor. Also, aller guten Dinge sind, ja was eigentlich, Oceans Heimcomputerspiel Short Circuit basierte auf dem gleichnamigen Kinofilm. Welche Nummer wird im deutschen Filmtitel verwendet? A3, B4, C5 oder D7? Die Kollegen von Retro Gamer bitte.
Ich bin für passen, was sagst du?
Jörg, jetzt überleg doch mal. Short Circuit, sagt dir der Film nix? Das ist so ein Film mit so einem kleinen, lustigen Roboter, der zum Beispiel den Satz sagt, hey Nummer 1, deine Mutter war ein Cola-Automat. Klingelt da was?
Nee, leider nicht. Aber du bist im Thema, ich vertraue dir.
Ich bin im Thema und die korrekte Antwort wird Antwort C sein, die 5, weil der Film heißt, Jörg, Nummer 5 lebt.
Ah, den habe ich schon mal gehört.
Ah, danke Jörg, danke.
Sehr gut, die erste Frage richtig beantwortet, Team Retro Gamer, ein Punkt. Die nächste Frage für Team Stay Forever von Milosch. Wie heißt eine Nahkampfwaffe im Rollenspiel Schicksalsklinge von 1992? A. Büffelschwarm, B. Ochsenherde, C. Stiertrupp oder D. Zebrarudel?
Ja, Chris, das ist doch so ein typisches Thema, was du mit Gunnar schon besprochen hast.
Ja, das ist das schwarze Auge. Ich möchte erstmal unseren beiden Gegnern hier in aller Fairness natürlich viel Glück wünschen.
Danke.
Und kann das auch, weil wir haben Zeit, Fabian, die richtige Antwort ist B, die Ochsenherde. Ist das nicht so eine Art Peitsche mit so mehreren Dingern dran? Vielleicht rede ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen, aber ich bin mir sicher, es ist die Ochsenherde.
Sehr schön.
Ja, das ist richtig. Die Ochsenherde ist hier die richtige Antwort. Die Ochsenherde ist allerdings ein dreiteiliger Morgenstern.
Ja, genau das, was ich meine.
Eine Eisenpeitsche. So, die nächste Frage für Team Retro Gamer von unserem ersten Audio-Einspieler und zwar von Herrn Roland Austinat.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Roland Austinat. Das heißt es alle zwei Wochen bei Off Topic, der Podcast. Doch statt 4 Stunden Popkultur und Spieletalk habe ich heute 4 Antworten auf eine Frage für euch, bei der es um meine Lieblingsmesse E3 geht. Wie viele neue Spiele gab es auf der E3 2000 zu sehen? Waren es A, 200 neue Spiele, B, 413 neue Spiele, C, 1500 neue Spiele oder D, 2400 neue Spiele?
Ach du Heilige, 2000. Hardy, warst du da schon geboren?
Ja, 2000 war ich tatsächlich schon geboren. Man glaubt es nicht. Aber das ist wirklich was, da bin ich ziemlich blank.
Also so rein psychologisch tendiert man natürlich, die B mit 413 zu nehmen. Das ist nicht unsere Antwort, lieber Showmaster, weil sie so präzise zu sein scheint. Aber ist das vielleicht ein böser Fallstrick, den uns der liebe Roland Austner da gelegt hat? Ich versuche mich gerade zu erinnern, also die alten Messen, das waren ja noch Ereignisse, da konnte man fast alle Spiele, ein paar hat man immer vergessen, tatsächlich dann in einem Heft auch aufzählen. Und da würde ich im Jahr 2000 aber sagen, nee, die Zeit war da schon zu Ende gegangen. Das war eher so Mitte der 90er noch der Fall, weil da hätte ich gesagt eher 200 neue Spiele.
Die Frage ist halt, was war denn 2000? Das war... PlayStation 2 kam 2000, den GameCube, bin ich nicht sicher. Ja, 413 klingt schon schön, aber tatsächlich wissen tue ich es nicht.
Es klingt dummerweise auch nach etwas, was gerade noch so handelbar wäre, aber das hat doch kein Mensch gezählt. Also entweder gab es da einen Ausstellerkatalog, wo man irgendwie eine Zahl hatte, oder es stand halt in irgendeinem Katalog 1500 neue Spiele, Rekord oder so etwas, weil der Roland muss ja auch irgendwie auf die Zahl kommen. Aber dass es jetzt genau 1500 oder genau 2400 in der Antwort D, also mein Hirn lenkt mich zur B, aber irgendwie, das kann nicht sein. Das wäre zu auffällig, weil die anderen drei sind eben rund.
Tatsächlich, wenn man sagt, wie viele neue Spiele waren es und wenn es eine exakte Frage sein will, dann ist es verwunderlich, wenn es eine runde Antwort wäre. Von daher finde ich die 413 schon sympathisch.
Aber wenn es wirklich neue Spiele sind, das wäre mal spitzfindig, weil auf Messen werden ja gerne auch immer wieder Spiele vorgestellt, die schon dreimal vorgestellt worden sind. Wenn es wirklich neue Spiele sind, dann könnten die 200 auch passen.
Gut, aber ich glaube, wir legen uns es trotzdem einmal fest. Die Frage ist, wollen wir antworten?
Also es war die Hochzeit 200, also wenn neue Spiele so die vorgestellten sind, ist es definitiv zu wenig. Die 413 halte ich für, also entweder will es uns sehr leicht machen, der liebe Roland, oder er will uns reinlegen.
Eins von beiden, genau, das ist die Wahl.
Aber der Roland ist ein Lieber, der wird uns doch nicht reinlegen wollen. Aber so vom Gefühl her, 2000 war wirklich die Hochzeit der E3. Die ging ja dann noch ein paar Jahre, ging's gut. Aber da war die so richtig krass, fett, groß schon.
Also jetzt Entscheidung, passen oder antworten, bitte.
Was hältst du, lieber Hardy, von der Antwort C? Die könnte...
Ach, das sind aber unfassbar viele. Meinst du 1500?
Ja, wir können auch passen. Also ich finde es eine schwere Frage.
Dann lass uns passen.
Gut, dann Team Stay Forever.
Doch, Fabian, jetzt haben uns die Kollegen hier schon richtig den Asphalt ausgerollt und weißt du was, die E3 2000 war meine erste E3 damals. Sehr und ich schön. Erinnere mich noch ganz gut, dass ich da persönlich 2400 Spiele angeguckt habe auf dieser Messe.
Jetzt verunsicherst du mich ein bisschen, Chris. 2400 hätte ich auf jeden Fall sofort ausgeschlossen.
Vielleicht waren es nicht ganz so viele, aber ich hätte gesagt, 1500 sollten wir uns gönnen.
Aber wirklich? Wie setzen die sich denn für dich zusammen?
1400 PlayStation 1 Spiele, 80 Gameboy Spiele und der Rest ist PC.
Genau, die 80 Gameboy Spiele im Jahr 2000, würde ich glauben.
Ja, dann lass es den Gameboy Advance sein oder worauf der Fabian da gespielt hat damals.
Das musst du dann auf dich nehmen, Chris. Ich hätte auf jeden Fall A oder B genommen, aber wir können mit C gehen, wenn du möchtest.
Wir können ja nichts verlieren. Also ich weiß nicht, wer muss jetzt die Schuld tragen? Komm, wir können nichts verlieren. In dem Fall ziehe ich jetzt die Senioritätskappe und sage, wir nehmen die 1500.
Gut, dann hören wir die richtige Antwort hier.
Gar nicht so einfach, oder? Alle Zahlen stammen aus der PC Player. Teilweise standen sie sogar auf dem Titelbild der jeweiligen E3-Ausgabe. Und hier kommt die Lösung. 200 neue Spiele gab es 1996 zu bestaunen. 1997 waren es 413 neue Spiele. Kurz vor der Jahrtausendwende wurde es 1999 mit 1500 neuen Spielen vierstellig. Und im gesuchten Jahr 2000 waren es sage und schreibe 2400 neue Spiele quer über alle Plattformen verteilt. Na, hat es jemand richtig geraten oder gar gewusst? Respekt! Euch allen noch viel Spaß und viel Erfolg beim Quiz.
Krass.
Verrückt.
Die nächste Frage für Team Stay Forever von Patrick McGinley. In welchem der folgenden Spiele kann man nicht mit einem fiktiven oder reellen Papst kämpfen? Es taucht also kein Papst als Gegner auf. A. Assassin's Creed 2 von 2009, B. Dark Souls 3 von 2016, C. Cult of the Lamb von 2022 oder Spitting Image von 1988. In welchem Spiel kämpft man gegen keinen Papst?
Oh.
Super Frage übrigens.
Das sind auch alles sehr gute Antworten, wo das mir überall durchaus wahrscheinlich vorkommt.
Fürchte auch.
Ich würde am ehesten noch sagen, dass Assassin's Creed 2, also klar, vom Setting her stimmt es natürlich, aber dass sich das nicht getraut hat. Bei Dark Souls 3 ist es natürlich irgendein fiktives Monster oder irgendeine fiktive Papstfigur. Cult of the Lamb wird es schon machen, weil es so ein freches Spiel sein will. Und Spitting Image bin ich mir relativ sicher, dass das geht sogar.
Ja, das war doch dieses Kampfspiel mit den Knautschpuppen, ne, aus England.
Genau. Also ich würde A sagen, aber was sagst du, Chris?
Ja, das ist gut hergeleitet, Fabian, da gehe ich mit. Lass uns Assassin's Creed sagen.
Die Antwort ist leider falsch.
Yes! Oh.
Team Retro Gamer.
Gott. Jörg, was meinst du? Hast du einen Tipp?
Meine Antwort, ich will so ehrlich sein, die ich gegeben hätte, ungestützt, wäre auch Assassin's Creed gewesen. Aber das hat ja zum Glück das Feindteam gemacht.
Magst du in unser Team kommen, Jörg?
Assassin's Creed 2 ist ja das unter anderem in Venedig spielt, wo dieser Borgia, meine ich, dabei ist.
Ja, der sich, glaube ich, zum Papst dann, genau.
Genau, deswegen ist er raus. In Dark Souls 3 gibt es, meine ich, auch einen Papst, Pontifex, irgendwas, Spitting Image auf jeden Fall. Also Cult of the Lamb weiß ich nicht, aber im Ausschlussverfahren würde ich sagen, die richtige Antwort ist C. Ja, die richtige Antwort muss C sein.
Ja, weil in Spitting Image kommt garantiert ein Papst vor, das insoweit muss es C sein.
Die Antwort ist richtig. C, Cult of the Lamb, hat keinen Papst als Gegner. In Assassin's Creed kämpft man gegen Rodrigo Borgia, Papst Alexander VI., das war richtig. In Dark Souls kämpft man gegen einen Pontiff Sullivan. Und in Spitting Image kann man auf Johannes Paul II. Einprügeln.
Ungünstig.
Als nächstes spielen wir jetzt mal Tabu, Trademark. Folgendes wird passieren. Ein Kandidat bekommt 5 Spiele und dazu jeweils 5 Wörter, die nicht genannt werden dürfen. Eine Minute Zeit hat man nun, seinem Teamkollegen die 5 Spiele zu erklären. Das Ganze machen wir im Verlaufe des Quizzes 4-mal, damit jeder mal erklärt bzw. rät. Und das Team, was am Ende die meisten Spiele erraten konnte, bekommt 2 Punkte. Bei Gleichstand bekommt jedes Team 1 Punkt. Also, es gibt jetzt nicht 5 Punkte, wenn 5 Spiele richtig geraten werden, sondern am Ende des Quizzes schauen wir, welches Team vorne liegt. Es fangen an, Herr Langer erklärt Herrn Hessdörfer folgende 5 Spiele. Ich starte den Timer jetzt.
Das erste Spiel fällt in ein Genre, das mir sehr gut gefällt und hat vor allem mit seinem geschichtlichen Ansatz gepunktet, obwohl es eigentlich um viele kleine Männchen ging, die man...
Lemmings.
Nein, mein Genre, mein Lieblingsgenre, dafür bin ich berühmt.
Strategie.
Ja, es ist ein Spiel in der Historie und man steuert kleine Männchen.
Civilization, Age of Empires.
Ja, zählt nächstes.
Okay, beim nächsten Spiel handelt es sich um den Vorläufer einer Serie, die es im Prinzip bis heute gibt. Und sie spielt in einer Galaxie weit, weit entfernt von uns. Und man spielt quasi wie bei Doom, aber man kann nach oben und unten gucken.
Dieses Star Wars-Dingens, das ich neulich mal getestet habe. Dark Forces.
Sehr gut. Das nächste Spiel ist ein Spiel, das eine neue Konsole eingeführt hat und zum ersten Mal eine Kamerasteuerung hatte, die man noch nie brauchte.
Mario 64.
Ja, sehr gut. Und dann geht's um ein Spiel, wo Musik eine Rolle spielt. Immer wenn ich meinen Gaul...
Oh, stopp. Ocarina of Time, ja. Okay.
Aber das Ocarina of Time hat er noch gesagt, oder?
Nein, da habe ich schon Stopp gesagt.
Nee, das war schon okay. Draußen leider.
Drei richtig, das ist schon mal gut, das werden wir notieren. Dann geht es jetzt weiter. Als nächstes darf Herr Käufer Herrn Schmidt 5 Spiele erklären.
Oh ja.
Okay, also auf die Plätze, fertig und los.
Loom. Chris, erinnerst du dich an die Antworten, die Hardy eben gegeben hat bei der ersten Frage?
Lemmings.
Danach die?
Oh Gott, was hat er danach gesagt? Civilization, Age of Empires.
Richtig.
Ein berühmtes Adventure auf einer Insel. Habt ihr?
Monkey Island, Secret of Monkey Island?
Ja. Ein Spiel, in dem man Charaktere verkloppt. Wir haben über dieses Genre jetzt gerade erst eine Folge gemacht, aber es ist ein anderes berühmtes Spiel von Rare. Gab es mehrere von.
Oh Gott.
Nicht mit menschlichen Rare. Helden, sondern mit tierischen Figuren. Die sind grün.
Primal Rage, Turtles, Ninja Turtles.
Also ähnlich. Andere.
Ah Gott, wie heißen das? Battletoads.
Ja, ihr besprecht jetzt ein Spiel von der Firma für den Amiga. Demnächst das habt ihr durch ein Voting bestimmen lassen. Welches ist das? Wir haben darüber gesprochen mit den Ameisen.
It Came From the Desert.
Von wem ist das?
CinemaWare.
Was ist deren berühmtestes Spiel?
Defender of the Crown.
Richtig, das ist es. Noch eine sehr berühmte Ego-Shooter-Spielereihe von...
Doomquake, Half-Life, Unreal?
Ja. Doom.
Richtig, alle 5.
Hammer.
Wir haben ja gesagt, man darf nicht für ein deutsches Wort ein englisches verwenden. Darf man bei Monkey Island Insel sagen?
Grätsche. Tatsächlich darf nichts aus dem Titel genommen werden. Also das beste Beispiel, bei Eisbär darf man auch nicht Eis sagen oder Bär. Deswegen darf man bei Secret of Monkey Island auch nicht Insel sagen.
Das finde ich okay.
Also Hadi, dir ist klar, wer ganz genau hinhören wird, wenn du die nächsten Sachen besser hast.
Hier gibt's keine Freunde bei Tabu, ne? Die Bandagen werden jetzt ausgezogen, Freunde.
Ja. Dann kommen wir wieder zu einer normalen Frage. Diesmal wieder für das Team Retro Gamer, die zuerst antworten dürfen. Und zwar... Was ist auf dem Cover von Mario Kart Double Dash für den Nintendo GameCube falsch? A. Ein Charakterpaar ist abgebildet, was man gar nicht spielen kann. B. Ein Koopa-Panzer-Gegenstand hat die falsche Farbe. C. Das L auf Luigis Kappe ist verkehrt herum. Oder D. Peach lenkt nach rechts, die Räder zeigen aber nach links.
Puh. Jörg, bist du noch da?
Ja, ich versuche nur, mich in der Ecke zu verstecken.
Double Dash hast du gespielt auf dem GameCube?
Das habe ich tatsächlich mal gespielt, ja. Aber ich kann mich nicht an das Cover erinnern.
Okay, also ich meine, ja, also das Charakterpaar, das müsste passen.
Das würde jemand, der es freigibt, nicht falsch machen. Koopa-Panzer, ich glaube, auf sowas achtet man auch.
Ja.
Gerade Nintendo, die bei Freigabenhüstel immer es sehr genau wollen. Das L auf Luigis Kappe klingt verdächtig.
Das meine ich nämlich auch.
Aber das nach rechts lenken, während die Räder nach links zeigen, das ist sowas, da gucken dann 50 Anwälte und Brandmanager drauf und haben nur nach Farben und Charakteren geschaut und ob die Frisur von Prinzessin Peach stimmt. Also für mich sind C und D sehr wahrscheinlich. Aber ich rate im völlig ahnungslosen Raum.
Nee, ich finde, du hast es gut argumentiert, weil genauso hätte ich es auch gemacht. Ich habe das oft angeschaut, weil ich das sehr viel und sehr gern gespielt habe und ich bin bei C. D wäre mir einfach aufgefallen, da bin ich sicher. C ist das Einzige, was sein kann.
Okay, dann vertraue ich meinem wissensreichen Partner und sage auch C.
Gott, das habe ich. Gott, habe ich keinen Job mehr.
Die Antwort ist richtig, das L auf...
Du bist so gut, Hardy, du bist der Beste.
Und vor allem hat es jetzt jeder gehört, möchte ich mal sagen. Wir können an dieser Stelle das Quiz beenden. Ich habe mein Ziel erreicht, vielen Dank.
Das L auf Luigis Kappe ist tatsächlich spiegelverkehrt. Die nächste Frage für das Team Stay Forever von Frau Rahel Schmitz wird von mir hier vorgelesen. Und zwar, in der Episode Mord auf Hastings Rock, der Krimiserie Mord ist ihr Hobby von 1984 bis 1996, besucht Hobbydetektivin und Romanautorin Jessica Fletcher eine Videospielfirma, denn einer ihrer Krimis, nämlich Mord auf Hastings Rock, soll adaptiert werden. Welche Art von Spiel wird Mord auf Hastings Rock? Ein Text-Adventure, ein Point-and-Click-Adventure, ein Virtual-Reality-Adventure oder ein Quizspiel?
Also ich bin mit dieser Serie nur sehr oberflächlich vertraut. Chris, da könntest du mal deinen Altersvorsprung ein bisschen ausspielen.
Ich habe die im Fernsehen gesehen, aber das ist lange her. Ich kann mich an keine Folge erinnern.
Also ein Virtual Reality Adventure wird es ja wohl nicht sein.
Doch, das wäre meine Nummer 1 Antwort. Ich kann dir gleich ausführen, warum, aber erzähl erst mal zu Ende. Was meinst du dann?
Ich hätte natürlich gedacht, es ist ein Adventure. Und am ehesten wahrscheinlich ein Point-and-Click-Adventure. Aber es hängt natürlich davon ab, ich meine, diese Serie ist 12 Jahre gelaufen, wann dieses Thema da aufgetaucht ist. In den 90ern wäre es kein Text-Adventure mehr gewesen. Aber ich bin ja eben schon mal auf die Nase gefallen, indem ich dir die 2400 Spiele auf der E3 ausgeredet habe. Von daher gehen wir diesmal mit deinem Pick, glaube ich. Aber wirklich ein Virtual-Reality-Adventure?
Also es kommt ein bisschen drauf an, wann in dieser Zeitspanne diese Folge erschienen ist, aber wir sind ja da so Anfang, Mitte der 90er durchaus in der Zeit, wo Virtual Reality so einen ersten Boom hat mit den Shutterbrillen und sowas. Und es geht bei diesen Fernsehserien ja auch immer darum, irgendwas zeigen zu können. Und da ein Text-Adventure ist ja völlig uninteressant und auch Quizspiel oder Point-and-Click-Adventure ist halt die Frage, wie sehr steht das im Mittelpunkt der Folge, wird das tatsächlich auch gezeigt. Aber bei so einem Virtuality-Spiel, ich stell mir vor, der Plot ist, dann findet in dem Spiel tatsächlich irgendwie ein Mord statt und weil es aber Virtual Reality ist, kann das sein, dass da jemand anderen im echten Leben ermordet. Aber ich hätte gesagt, das geht dann nicht darum, dass das ein realistisches Spiel für die Ära ist, sondern das ist irgendein Quatsch. Und von daher würde ich sagen Virtual Reality.
Ach, super hergeleitet. Ich möchte da nichts mehr gegen sagen.
Dann lass uns C sagen, ne? Ein Virtual Reality Adventure.
Die Antwort ist richtig. Hier ein kleiner Einspieler.
Hör mir mal zu, Seth. Also, du brauchst eine Spezialbrille mit elektronischen Gläsern, einen Mini-Bildschirm. Außerdem brauchst du Spezialhandschuhe, die dich plötzlich in eine Welt versetzen, die nur im Innern eines Computers
ist. Oh, meine liebe Jess, du kannst dich von mir erwarten.
Man glaubt, dass man sich in der Realität befindet.
Geil.
Und die Handschuhe sind verkabelt, das finde ich geil.
Also der Hintergrund: für die fiktive Firma Marathon Images hat Jessica Fletcher das Skript zu einem VR-Krimi geschrieben. Optisch erinnert das Spiel stark an ein arg verpixeltes The Seventh Guest. Die Technologie selbst dagegen ist der volle Glanz der frühen 90er VR-Fantasie. Stylische, leichte Brille, schwere Datenhandschuhe und eine spacige, kugelförmige Kapsel, die man zum Spielen betritt.
Ja, Wahnsinn.
Die nächste Frage von unserem Mitarbeiter und meinem kleinen Helferlein im Hintergrund bei diesem Quiz, Herr Christopher Bär.
Hallo, ihr Ratefüchse. Das Spiel Freelancer von Digital Anvil spielt in einer fernen Zukunft. Doch die großen Häuser des Spiels und andere Fraktionen orientieren sich an bestimmten historischen Epochen realer Nationen. Doch eine der folgenden kulturellen Vorlagen taucht nicht in Freelancer auf. Welche? A. Japan zur Shogunatszeit. B. Industrielle Revolution in Deutschland. C. Sowjetunion im Kalten Krieg. D. Viktorianisches Zeitalter in Großbritannien.
Hardy, das ist ein Spiel, das ich sehr mochte und das ich Jahre nach seinem Erscheinen nochmal spielte. Aber es ist eine fiese Frage. Kannst du mich unterstützen oder verlassen wir uns nur auf mein welkes Gehirn?
Ich würde mich erstmal auf dein welkes Gehirn verlassen wollen.
War das schon jemals eine gute Idee?
Selten, aber in der Not frisst der Teufel Fliegen, möchte ich sagen.
Also ich muss es eins sagen, das nicht drin ist. In Freelancer von Digital Anvil, wo es dieses Jahr wahrscheinlich ein HD-Remaster geben wird.
Japan ist in sowas doch immer drin, sowas lässt man doch nicht weg.
Ja, aber es gibt es so oft, dass ich schon wieder nicht weiß, ob es wirklich drin ist. Aber ich bin relativ sicher, ich glaube, da gab es auch einen Schiffstyp von denen.
Also jetzt rein aus meinem, ich kenne dieses Spiel nicht, was ich vermuten würde. Japan ist in sowas immer drin. Deutschland ist auch auf jeden Fall drin. Großbritannien ist drinnen und wenn, sind da keine Sowjets drin, aus meiner Warte. Das wäre jetzt einfach nur von dem, was da aufgeführt wird. Ich habe keine blasse Ahnung. Ich weiß es nicht.
Also es ist mir wirklich peinlich, weil ich dieses Spiel liebte, aber ich muss raten und ich rate B, industrielle Revolution in Deutschland ist nicht drin.
Locken Sie diese Antwort ein.
Ja.
Die Antwort ist falsch. Team Stay Forever hat die Chance zu antworten.
Soll ich es kurz machen, Fabian?
Ja, sehr gerne.
Wir hatten das ja schon in Stay Forever und Hardy hat recht. Die Sowjetunion kommt nicht vor.
Hm. Ich habe es nicht gespielt, Jörg, möchte ich sagen.
Okay. Die Antwort hören wir hier.
Im Freelancer-Universum tragen die vier großen Häuser die kulturelle DNS ihrer irdischen Herkunft tief in sich. Kusari etwa ist von der Shogunatszeit in Japan geprägt, einer Ära, die durch Ehre, starre Hierarchien und politische Abschottung bekannt wurde. Rheinland erinnert an Deutschland zur Zeit der industriellen Revolution. Technikfokussiert, zentralisiert, mit einem Hang zum Autoritären. Bretonia wiederum steht sinnbildlich für das viktorianische Großbritannien. Höfische Förmlichkeit, koloniale Wirtschaft und eine altehrwürdige Elite prägen hier das Bild. Die Sowjetunion war eine falsche Fährte und ist damit die richtige Antwort. Die Sowjetunion und der Ostblock mag im Vorgänger Starlancer durch die sogenannte Eastern Coalition präsent gewesen sein. In Freelancer jedoch hat kein Haus seine Wurzeln im sowjetischen Machtblock. Die richtige Antwort lautet also C.
Die nächste Frage geht auch gleich wieder an Team Stay Forever und zwar von Michael Hengst. 1986 hat Lucasfilm Games mit dem Spiel Habitat eines der ersten, wenn nicht gar das erste MMORPG veröffentlicht. Wer waren die Designer? A. Noah Feldstein und Gary Winnick. B. Charlie Kellner und Douglas Crockford. C. Stephen Butler und Akila Redeemer. Oder D. Randall Farmer und Chip Morningstar.
Also ich kenne überhaupt nur die Leute bei A. Weiß nicht, wie dir das geht, Chris.
Also ich bin mir zu 99% sicher, dass ich die Antwort auf diese Frage nicht weiß.
Das ist schade.
Tja. Ja, ich kenne dem Namen nach auch nur Noah Feldstein und Gary Winnick. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Noah Feldstein da überhaupt schon bei Lucasfilm war.
Mhm.
Und wenn, ob er das, ich meine, das ist ja deutlich vor Maniac Mansion.
Ja, und so Leute wie Akila Redeemer und Chip Morningstar, die wird es schon geben, weil diese Namen würde sich kein Mensch ausdenken.
Also ich bilde mir ein, ich hätte den Namen Chip Morningstar in dem Zusammenhang mal gelesen. Hatten wir das nicht im Insider irgendwann mal, einen Artikel darüber? Das muss aber dann schon eine Weile her sein. Und das ist jetzt rein so halb erinnert, halb Bauchgefühl, aber irgendwie tendiere ich zu diesem Chip.
Ja, ich hätte wahrscheinlich gepasst an der Stelle, aber wenn du das willst, machen wir das. Es bringt uns ja sonst auch nichts.
Ach so, das ist ja auch noch eine Option. Trauen wir den anderen beiden zu, dass die das wissen?
Ja, leider schon, würde ich sagen. Ja, dann komm, dann. Dann, wir können auch D nehmen.
Ja, nee, bevor wir hier rumraten, du hast eigentlich recht, Fabian, dann sollten wir lieber passen, das stimmt schon.
Wie sicher bist du dir denn mit Chip Morningstar?
Gar nicht. Also, das ist reines Rumstochern im Trüben, von daher, komm, dann lass uns passen.
Okay.
Gut, Team Retro Gamer.
Lass uns D nehmen, weil Chip Morningstar ist richtig.
Nein! Nicht im Ernst.
Ich muss zustimmen, gell?
Du musst zustimmen, bitte.
Ich stimme D zu.
Ich stimme auch zu, die Antwort ist richtig. D, Randall Farmer und Morningstar.
Wieso weißt du sowas?
Hab ich gehofft, dass sie jetzt passt. Tatsächlich aus Jux und Dollerei, weil wir gerade ein bisschen Richtung LucasArts uns vorbereiten, im Podcast.
Weiß Michael Hengst das zufällig, dass ihr euch in Richtung LucasArts vorbereitet?
Ich sage nichts ohne meinen Anwalt.
Das ist so ein abgekartetes Spiel hier. Wir sind die Opfer in einem Masterplan, Fabian.
Die nächste Frage von Bleisa und diesmal ist es ein Soundbattle, eins von zweien. Ich werde vier Sounddateien abspielen und Sie schreiben mir verdeckt, aus welchem Spiel das ist. Sie haben quasi ja, weil Sie Zweierteams sind, pro Sound zwei Chancen. Wenn sie beide richtig liegen, zählt das als zwei Punkte. Wenn einer richtig liegt, ein Punkt. Wenn keiner richtig liegt, null Punkte. Aber auch hier am Ende des Quizzes schauen wir, welches Team am meisten Sounds richtig erraten hat. Aber jetzt erstmal der erste Sound der ersten vier, der kommt hier.
Ja, ist es gleich wieder.
Oh. Können die auch rückwärts oder seitwärts oder so abgespielt sein oder sowas?
Seitwärts, ja.
Nee, das ist geradeaus.
Fabian, mach mich jetzt nicht unglücklich, bitte.
Du weißt es schon wieder, ne?
Ja, das weiß man doch.
Es kommt mir so bekannt vor.
Ja, das kommt dir zu Recht bekannt vor. Darf ich meinen Teamkameraden anleiten, Herr Quizmeister?
Nein, Sie können den Ton gerne nochmal nachmachen. Ansonsten ist das hier der Spielmodus.
Mach mal nach, Christian. Mach mal bitte nach.
Nein, ich mach's jetzt nicht nach.
So klang das nicht.
Also mir fehlt noch die Antwort von Herrn Langer und Herrn Käufer.
Immer dieser Druck hier.
Ach, es ärgert mich so dermaßen.
Die Datei ist eine Sekunde lang. Wie oft wird die da angehört gerade?
Ja. Ich kann ja nichts falsch machen, oder?
Nein,
ich kann ja irgendwas schreiben.
Richtig.
Schreibst du irgendeines von den 2400 Spielen rein,
die es angeblich auf der E3 2000 gab, genau nachgezählt.
Wird schon das Richtige sein.
Müssen wir mal nachzählen, Roland. Da wollen wir mal einen Nachweis haben. Genau. Bei Gelegenheit.
Ich werd nicht an die Öffentlichkeit ausgeliefert, wenn ich jetzt schreibe. Das war keine Ahnung.
Ich werde das auch nicht sagen.
Ach, wir würden es aber gerne hören wollen.
Nee, ich passe.
Du schreibst jetzt irgendwas? Du kannst doch nichts falsch machen.
Was soll ich denn schreiben?
Du sollst, ich darf es ja nicht sagen.
Ach, du weißt es. Ich mache deine Antwort nicht kaputt, wenn ich irgendwas schreibe. Okay, ich schreibe jetzt irgendwas. Geschrieben.
Das ist nicht Ihr Ernst.
So wird man hier fertig gemacht. Man würde passen und dann wird man fertig gemacht.
Du wirst ihn jetzt nicht anprangern wollen, oder?
Nein, nein, man wird nicht fertig gemacht. Ich bin überrascht. Das war ein Ausruf der Überraschung, denn Sie und der Hessdörfer haben beide das Gleiche geschrieben.
Ja.
Zufälligerweise. Oh. Und beides ist falsch.
Yes!
Ah!
Es ist nicht System Shock. Hey, es ist auch.
Du wolltest uns nicht bloßstellen!
Nein, das habe ich nicht gesagt. Das haben Sie nur gefragt. Es ist auch nicht Duke Nukem, Herr Käufer, sondern Herr Schmidt hat recht. Es ist natürlich Half-Life.
Ach ja!
Es Half-Life. Ist Half-Life!
Ah ja! So, um die Sache etwas zu beschleunigen, hier sofort der zweite Sound. Bitte diesmal etwas schneller, bei Nichtwissen einfach irgendwas.
Was sind denn das für Sounds, Leute?
Oh, was ist das?
Diesen Sound gibt es so ähnlich in einem Spiel, das ich sehr mag, aber das ist es wahrscheinlich nicht.
Oh. Was ist das?
Ich habe eigentlich gedacht, dass hier sehr einfache Spiele ausgewählt werden. Ich wollte das nicht zu schwierig machen.
Ja, scheiße.
Ich habe wirklich gar keine Ahnung.
Ich leider auch nicht. Das gefällt mir nicht.
Dachte, jetzt ist Herr Lott mal nicht da, jetzt kann ich hier voll in die Soundvollen gehen, ja?
Ja, mit Musiken, aber nicht mit so kruden Soundeffekten, die kein Schwein kennt.
So, alle vier liegen falsch.
Ja. Ich auch.
Ich auch?
Ja, es war Age of Empires 2, ein Dorfbewohner.
Oh. Ach, natürlich.
Oder war ich aber dicht dran?
So. Bei dem nächsten Sound will ich innerhalb von 10 Sekunden eine Antwort haben, sonst haben es alle falsch. Und
alle hier, falsch, okay.
Also alle, die nicht geantwortet haben. Und jetzt mal hören, schreiben, weiter.
Oh, warte mal.
Ach, was ist denn das
ist
für ein
nichts
Quatsch?
Nichts Obskures, es ist alles im Mainstream.
Ja.
Fabian, das musst du rausreißen.
Ich habe hier zumindest mal eine Idee. Also die ist wahrscheinlich auch nicht richtig, aber sie könnte in die richtige Richtung gehen.
Meine ist sicher falsch. Wurscht, wir werden es gleich sehen.
So, Sie haben alle vier nicht recht.
Oh.
Es ist der Sound, wenn man in Super Mario 64 ein Level betritt.
Konsolenkram.
Ach, oh, na klar. Gott, ja. Hätte man ja wissen können, ey.
So, und jetzt der letzte Sound und das muss jetzt mal einer beantworten, bitte.
Das ist, wenn man den Level verlässt wieder.
Witzig, weil das habe ich just die Woche gespielt, das Spiel.
Das ist ja lustig. So ein Zufall.
Ja, finde ich auch. Das fand ich sehr nett.
Mhm. Wer hat die Frage gestellt? Darf ich mal fragen? Ein C. Schmidt oder ein Christian S. vielleicht?
Nein, das war der Hörer Bleißer, der uns schon öfter mit so netten Soundfragen hier das Quiz versüßt hat.
Danke, Hörer Bleißer.
Und Hadi, du kannst einfach richtige Antworten geben, ne? Dann ist das gar kein Problem.
Ja, das war ein guter Vorschlag von jemandem, der das Spiel erst gespielt hat. Zufälligerweise, kurz bevor die Frage im Quiz drankommt.
Also Herr Lange hat in den letzten beiden...
Das ist eine reine Wahrscheinlichkeitsantwort.
Herr Lange hat bei den letzten beiden Antworten einfach immer Legend of Zelda Ocarina of Time geschrieben. Das ist leider falsch. Die Antwort ist auch nicht Discworld von Herrn Käufer und auch nicht Baldur's Gate von Herrn Hessdörfer, sondern es ist Diablo. Herr Schmidt hat recht. Damit hat Team Stay Forever 2 Sounds richtig beantwortet.
Nicht Team Stay Forever, Christian hat 2 Soundschnipsel richtig beantwortet, möchte ich hier präzisieren. Und weißt du, warum ich Diablo gespielt habe? Weil nämlich die Kollegen von Down to the Detail da unlängst eine Staffel dazu hatten und das hat mich dann animiert, da auch nochmal reinzuspielen. Viele Grüße an der Stelle.
Christian, was ist denn der Sound, wenn man eine Kiste aufmacht, oder?
Ja, wenn du eine Kiste öffnest und Gold rauskommt.
Ja.
Ich hoffe, die Hörer da draußen hatten beim Mitraten auch so viel Spaß wie meine Kandidaten und ich. Aber jetzt kommt wieder eine normale Frage und zwar an das Team Retro Gamer von Herrn Mark Töpperwien. Welches der hier genannten Videospiele nutzt in seinem Intro das von Johann Sebastian Bach komponierte Lied Komm, süßer Tod? A. Fantasy General, B. Lords of Realm 2, C. Master of Magic oder D. Warcraft 2.
Ist das nicht Jörgs Lieblingsgenre, wenn ich jetzt so drüber nachdenke?
Ja, Christian, komm, das ist jetzt lumpig, um auf von deiner Diablo-Antwort abzulenken. Das lass mal bitte mal bleiben.
Die Fallhöhe schaffen,
ne? Das ist peinlich, also, Christian, peinlich.
Nee, ich meine, das ist doch klar, dass er das aus dem Ärmel schütteln wird, diese Antwort.
Ja. Jetzt kommt meine mangelnde klassische Bildung leider zum Vorspann und dass ich beim Musikunterricht immer geschwänzt habe.
Natürlich können Sie das Lied gerne hier mal kurz hören.
Oh, das hilft. Das ist mit großer Sicherheit A, Fantasy General. Hm. Hardy, sag A.
Ich soll A sagen?
Ja.
Aber du weißt doch die Antwort, habe ich gedacht? Sag du doch A.
Habe ich doch gesagt.
Ja, dann ich sag, was du sagst. Dann sage ich auch A.
A, Fantasy General.
Fantasy General.
Es ist ein Teamquiz und ich hätte gern, dass das Team als Einheit sagt, jawohl, wir nehmen das.
Okay,
und das.
Also wir sagen dann auf drei, jawohl, wir nehmen A, Fantasy General. Jörg, 1, 2, 3. Jawohl,
wir nehmen A, Fantasy General. Jörg.
Komm, süßer Tod, komm, selige Ruhe, komm, führe mich in Friede, weil ich der Welt bin müde. Die Antwort ist richtig, ein Punkt für Team Retro Gamer.
Top, ja, gut.
Das war meine richtige Antwort des Abends. Jetzt kann ich nach Hause gehen. Ach Gott, der Druck fällt von mir ab.
Michael mit schönen Grüßen aus dem Rheinland fragt jetzt Team Stay Forever, wie viele Extra-Leben konnte man in Super Mario Bros. Für das NES maximal erhalten? A. 99, B. 127, C. 165 oder D. 256?
Ach du meine Güte.
Fabian, das ist deine Frage.
Ja, man denkt immer, diesen alten Spielen, den kannst du nicht immer noch irgendwelche neuen Fragen abbringen. Das muss man alles schon mal irgendwo gelesen haben auf irgendeiner Trivia-Seite und ich weiß es trotzdem wieder nicht. Aber naheliegend ist natürlich die 256.
Ist es das?
Weil es da aus irgendeinem Grund dann nicht mehr weiterzählen kann.
Also die 256 würde ich ausschließen, einfach deswegen, weil wenn wir da wieder bei diesen Bitwerten sind, dann dürfte das nur bis 255 gehen, weil es ja immer bei der Null anfängt. Deswegen, die 127 sieht da schon besser aus. Aber es könnte natürlich auch die 99 sein, schlichtweg deswegen, weil die im NES halt keine drei Zahlen da oben in die Leiste geschrieben haben, sondern nur zwei oder so.
Wahrscheinlich ist es die 165 aus irgendeinem völlig kruden Grund, weil es die Lieblingszahl von Miyamoto ist.
Das finde ich mal einen schlauen Erkläransatz.
Leiten wir uns jetzt alles her und dann ist es irgend so ein Quark. Rein aus technischer Sicht hätte ich gesagt, lass uns die 127 sagen, weil dann ist es halt einfach nur ein, was ist denn das dann? Keine Ahnung. Eine 6-Bit-Zahl oder sowas.
Ja, finde auch das mit den 99 nicht schlecht, aber wir nehmen B, würde ich sagen, bin auch dafür.
Wenn wir jetzt sagen, wir passen, dann hebt Hardy sofort wieder den Finger und sagt, ah, da habe ich neulich mit Michael Hengst drüber gesprochen. Es ist natürlich...
Mit Michael Hengst habe ich über Super Mario gesprochen, genau.
Genau, das passt.
Als wir die andere Antwort abgesprochen haben von vorhin, da hat er zufällig erwähnt.
Nur weil wir dich jetzt mit Diablo ertappt haben, Christian.
Das ist schade, Christian, dass du es nicht zufällig gespielt hast, das Spiel. Gell?
Ja, das bereue ich auch gerade. Aber es ist halt ein Konsolenspiel, was soll ich damit?
Ist die Liste nicht angekommen? Was hast du nicht die Anhänge gecheckt von den Mails?
Also bei mir kam die Liste an. Und jetzt bitte die Antwort oder passen.
Fabian, was meinst du?
Ja, wir bleiben bei B.
B? Okay, komm, dann sagen wir B.
Gut, Sie haben B genommen. Die richtige Antwort tatsächlich, B, das Maximum liegt bei 127 Extraleben. Wenn man mehr Extraleben sammelt, führt der nächste Tod aufgrund des Integer-Overflow-Fehlers zum sofortigen Game Over. 99 ist übrigens die maximale Anzahl von Leben in Super Mario World auf dem SNES.
Aha.
So, die nächste Frage für Team Retro Gamer vom Discord-User NRG, den ich immer anders ausspreche. Mal sage ich Nürgrück, mal sage ich NRG.
Sag doch beides.
Habe ich auch gerade. Und hier kommt jetzt ein Song. Der ist natürlich aus dem Spiel Ghostbusters, weiß ja jeder, aber aus welchem? A. The Real Ghostbusters auf dem Amiga, B. Ghostbusters 2 für DOS, C. Ghostbusters für den Mega Drive oder D. New Ghostbusters 2 für NES.
Gute Frage. Bin froh, dass wir die nicht beantworten müssen.
Einmal, wenn man den Debatt gebrauchen könnte.
Also ich muss gestehen, das allererste Ghostbusters auf dem C64 würde ich sofort erkennen. Hier muss ich passen, aber ich versuche mich dem Ganzen über die Soundkanäle und den Klang zu nähern. Jetzt ist leider das Mega Drive nicht meine persönliche Stärke.
Ist schade.
DOS ist es nicht, möchte ich behaupten.
Genau, bin ich bei dir.
Aber Amiga könnte es sein.
Ja. Also NES ist auch draußen, wenn würde ich schwanken zwischen Amiga und Mega Drive, aber in meinen Ohren hat das dieses typische Mega Drive Klingeln mit drin.
Ja, dieses leichte, so zerrige so, ja.
Genau, ich bin da sehr bei Antwort C, bei Ghostbusters auf dem Mega Drive.
Dann tendiere ich auch zur C und das ist unsere Antwort.
Die Antwort ist richtig.
Bam!
Die nächste Frage für Team Stay Forever von einem weiteren Gast und der stellt sich hier vor.
Mein Name ist Boris Schneider-Johne und ich möchte Quizmaster werden. Tatsächlich habe ich auch eine Lucasfilm Games Frage im Gepäck und bevor hier jemand laut jauchzt, es ist nicht Monkey Island. Und weil es unter den Anwesenden schon mal die Theorie gab, es sei immer Antwort B, sage ich vorab, die vier Antwortmöglichkeiten habe ich alphabetisiert, damit die Reihenfolge keinerlei Informationen über ihren Richtigkeitsgehalt hat. In Indiana Jones and the Fate of Atlantis sitzt Indy meistens, also in zwei der drei Lösungswegen, in einem deutschen U-Boot und dort begegnen ihm diverse beschriftete Bedienelemente. In der fantastischen deutschen Übersetzung dieses Spiels sagt Indy, wenn man ihn nach diesen Hebeln und Knöpfen fragt, die seien in Deutsch beschriftet und das könne er nicht lesen. Mit dieser nicht wortgetreuen Übersetzung umgeht die Version das Problem, dass die drei Bedienelemente im Original in einem Quatschdeutsch beschriftet sind, das natürlich nicht übersetzt werden kann. Also, welcher von den folgenden vier Begriffen ist nicht in der Originalversion von Fate of Atlantis im deutschen U-Boot zu finden? A. Ausgeschnitzel. B. Blitzenhalt. C. Flugelduffel. D. Krausgefarben.
Ist die deutsche Übersetzung von Fate of Atlantis nicht von einem gewissen Boris Schneider-Johne?
Deswegen ist es so fantastisch.
Genau, ja. Das ist eine schwierige Frage.
Ja, du hast da mal einen Podcast zu gemacht, Chris. Also wenn, weißt du es eher. Ich kenne ja die Originalversion wahrscheinlich dann auch nicht. Ich werde das nur mal auf Deutsch irgendwann gespielt haben.
Also ich glaube nicht, dass wir über diesen spezifischen Sachverhalt gesprochen haben in der Folge. Ich habe die Szene vor mir in dem U-Boot und soll ich das jetzt versuchen herzuleiten oder wollen wir passen, Fabian?
Naja, also was hast du denn für Ideen? Ich würde sagen A und B, also Ausgeschnitzel und Blitzen halt, die kann ich mir schon vorstellen, weil auch englischsprachige Leute was mit Schnitzel und Blitz irgendwie anfangen könnten und würden denken, das ist Deutsch. Die anderen beiden Begriffe sind ja ganz weird. Flugelduffel und Krausgefarben. Krausgefarben ist so falsch und das klingt auch nicht lustig, das würde sich niemand ausdenken, das wird da vielleicht schon stehen. Ich würde am ehesten bei C landen. Aber ich sollte nicht immer so viel herleiten, logisch, wenn wir jetzt dann passen werden, dann wäre das ungünstig.
Ja, bei C bin ich mir sicher, dass das da steht. Flugelduffel steht da. Bei den anderen drei weiß ich nicht genau. Blitzen halt würde halt passen zu einem Bedieninstrument, ne, so notbremsenmäßig. Ausgeschnitzelt, Krausgefarben. Krausgefarben kommt mir auch total bekannt vor. Und mein Bauchgefühl lag ja bei Chip vorhin schon richtig. Da waren wir ja auch bei LucasArts. Aber ist es Blitzen halt oder Ausgeschnitzelt?
Ausgeschnitzel.
Dann sagen wir A, Ausgeschnitzel. Kommt nicht vor.
Die Antwort ist leider falsch. Team Retro Gamer.
Puh, also tatsächlich hätte ich auch, Jörg, Schnitzel wird ja jeder Amerikaner mit Essen verbinden und auch dann, wenn er das Deutsche nicht mächtig ist, erkennen, dass es nichts mit dem U-Boot zu tun hat.
Nee, ich hätte andersrum argumentiert.
Weil man das Wort kennt?
Ja.
Also dann Blitzen ist dann aber nach der Logik auch draußen. Blitzen Stimmt. ist dann auf jeden Fall drin. Und Kraus.
Wobei ich vom Gefühl her bei den Blitzen bin, und zwar, weil die Frage vom Boris kommt und der Boris ein Mindgame mit uns spielt.
Okay.
Und das geht ungefähr so, dass wir denken, dass Blitzen halt auf jeden Fall drin ist, wegen dem Blitz, Blitzkrieg, Nazis und so weiter.
Okay.
Und darum, meine Intuition geht so ein bisschen auf B.
Gut, überzeugt mich. Ich wäre sonst beim Flugelduffel gewesen, aber...
Ja, das ist meine zweite Variante. Aber irgendwas sagt mir Blitzen halt.
Gut, ich meine, wir können jetzt einfach mal ins Blaue raten.
Außerdem, wir sind ja in einer Riposte sozusagen. Also wir können ja nichts verlieren. Wir
könnten vorbeiziehen. Komm, lass uns beim Blitzen halt bleiben.
Ja, wir sagen B, Blitzen halt.
Die richtige Antwort hören wir hier.
It says Flugelduffel. It's labeled Ausgeschnitzel. It's labeled Krausgefarben.
Und natürlich ist die richtige Antwort B. Es gibt keinen Blitzenhalt im U-Boot. Wer aber die diversen Begriffe mal googelt, findet in einem Forum, das sich mit U-Booten des Zweiten Weltkriegs befasst, eine ernsthafte Diskussion um Krausgefarben. Jemand nahm das Spiel wohl mal für bare Münze und wollte wissen, was die Nazis wohl damit gemeint haben könnten.
Yes!
Woo! Geil. Sehr gut, Jörg, sehr gut.
Haben wir es ihn noch vor die Tür gelegt, ey.
Ah. Hat der Christian da gerade herzlichen Glückwunsch zur richtigen Antwort gesagt? Das hat sich so komisch angehört.
Nun wieder eine Frage von Herrn Heinrich Lehnhardt an das Team Retro Gamer.
Warum kriegen wir immer die Lehnhardt-Fragen ab? Das ist gemein. Das
ist Zufall. Von welcher dieser klassischen japanischen Videospielserien ist bislang noch kein offizieller Mobilspielableger für iOS erschienen? A. Ghosts and Goblins, B. Castlevania, C. Super Mario oder D. Metroid?
Ich meine, das ist Metroid. Also Super Mario gibt's auf jeden Fall. Das sind
ja,
wir
ja,
uns
das gibt's.
Es ist halt iOS. iOS, nicht Android. iOS, nicht Android. Das ist halt die Frage. Gab es in Castlevania für iOS? Wahrscheinlich schon. Es gab
Kein
doch mal...
Ich glaube, das Castlevania gibt es in einem dieser Remakes. Also in diesem neuen gibt es das für iOS, ziemlich sicher.
Ja, genau. Das meine ich auch. Und ich meine, Ghosts and Goblins gibt es auch, und dann, nein, ich bin safe, es muss Metroid sein, weil Metroid so stiefmütterlich behandelt wird von Nintendo, dass es schmerzhaft ist und eine Frechheit, deswegen muss es die.
Das ist jetzt aber eine ideologisch angehauchte Antwort.
Nein, das ist eine realistische.
Du sollst nicht mit dem Herzen antworten, sondern mit dem Wissen oder raten.
Mein Herz ist mein Wissen.
Es kommt ja dieses Jahr noch Metroid Prime 4 für die Switch 2, ich sag das nur kurz. Also nehmt das ruhig, aber ich würde gleich
noch
kurz...
Ist Switch 2 iOS oder was, Fabian? Was ist nochmal deine Expertise?
Du sagst, es wird stiefmütterlich behandelt. Also es gibt viele Sachen rund um Metroid auch in den letzten Jahren.
Und wie viele Jahre hat es gedauert? 800? 900 Jahre?
Zwischendurch gab es noch Metroid Prime Remastered vor ein, zwei Jahren. Aber ey, nehmt es ruhig.
Ja, wir nehmen es auch. Wir nehmen es auch, Fabian.
Und Ghosts and Goblins, diese Arcade-Dinger sind so durchgenudelt worden überall. Da könnte ich mir fast eher vorstellen, dass es da schon einen Ableger gab. Ich tendiere zu D. Aus Wahrscheinlichkeitsrechnungsgründen, aber ausdrücklich nicht aus dem Herzen heraus.
Dann machen wir einmal knallhart kalkuliert und einmal aus dem Herzen Antwort D.
Die Antwort ist richtig. Tatsächlich D. Ein Punkt für Team Retro Gamer. Als nächstes, Herr Schmidt, bitte halten Sie sich bereit. Sie werden Herrn Käufer 5 Spiele erklären.
Mhm. Hoffentlich kommen jetzt die Konsolenspiele dran.
Hoffentlich nicht, die kann ich nicht erklären, Fabian.
Ja, ist ein Wunder, Chris, wenn wir in der Konstellation überhaupt was hinkriegen.
Auf die Plätze, fertig, los.
Wir haben vorhin ein Soundsample von der Truhe mit Gold gehört, aus welchem Spiel? Das war das letzte Soundsample, welches Spiel war korrekt?
Gold, Diablo.
Ja, Microsofts wichtigstes Spiel.
Halo.
Wenn man Das ist so ein kleiner Typ mit Ohren, konnte man zum Telefon greifen und konnte den dann steuern, wenn man da mit dem ins Telefon reingerufen hat, links, links, rechts, hüpfen und so weiter. Wie hieß der Typ?
Weiter weiß ich nicht.
Weiter, okay. Gruseliges Spiel in einer Stadt. Heißt wie die Stadt?
Silent Hill.
Ja. Und wir haben gerade über dieses Genre gesprochen und das beste Spiel meiner Meinung nach in diesem Genre ist?
Turtles, Streets of Rage.
Stopp, Zeit vorbei. Gut, 3 haben sie richtig.
Hugo wäre das gewesen, das mit dem
Hugo. Hugo hätte ich raufen wollen, dann fiel mir ein. Ich kriege gar keine Punkte. Extra für die Hörer da draußen schreibe ich die Wörter, die nicht genannt werden dürfen, nicht in die Shownotes, sodass sie auch alle mitraten können. So.
Was ist denn, wenn jetzt Team Retro Gamer 4 Punkte hier macht?
Gute Frage.
Was dann?
Ja, dann ist Gleichstand bei Tabu.
Ja, dann ist halt Gleichstand. Ist doch nett, wenn am Ende fair alle als Sieger hier aus diesem Quiz gehen.
Das ist ja leider durchaus möglich, dass sie 4 Punkte machen.
Wir wollen jetzt nicht weiter grießkrämeln, Christian. Was ist denn los?
Aber eben waren sie sehr schlecht bei Tabu.
Also, Herr Hessdörfer, Sie werden jetzt Herrn Langer dieses Spiel erklären. Ich werde den Timer setzen. Schauen Sie mal kurz drüber. Dann starten wir und zwar jetzt.
Wichtige Handelsdynastie aus unserem Land.
Hanse.
Andere.
Fugger.
Nachfolger.
Fugger 2.
Genau.
Richtig.
Aufblasbares Vieh, nicht von Sega, sondern andere Firma. Großer Konkurrent von Sega ist?
Yoshi?
Nein.
Also, Spiel.
Firma.
Weiter.
Also eine große Adventure-Firma hat der Boris Spiele für übersetzt.
LucasArts oder LucasArts?
Im gleichen Jahr wie Monkey Island 1 kam. 1990. Das Spiel mit Tchaikovsky.
Hä?
Das Adventure mittels Tchaikovsky. Schwanensee.
Weiter.
Stefan Freundorfer hat das Buch übersetzt von
Prince of Persia.
Genau.
Yep.
Und nicht TIE Fighter, sondern. Ach, schön. Ich hab's nicht runtergescrollt. Ja, okay.
2. Die Fugger 2 war richtig. Kirby's Dreamland war das danach. Dann kam Loom. Herr Langer.
Ja, ja.
Loom. Dann Prince of Persia und zuletzt X-Wing.
Loom finde ich peinlich.
Das Spiel oder dass
das
ich nicht gewusst
habe? Das Spiel oder dass du es nicht wusstest, möchte ich jetzt wissen.
Dass ich es gewusst habe. Ich wollte Loom sagen, dann was Tchaikovsky war, was wirklich Tchaikovsky? Oder, ja.
Da ist wieder die klassische Bildung, Jörg. Ne?
Ja, ja.
Gut, dann können wir die Tabu-Runden hier beenden und dem Team Stay Forever mit 7 richtigen Tabu-Antworten die 2 Punkte geben.
Ja.
Die sind wichtig.
Ich finde, das haben wir sehr solide gemacht, Chris.
Finde ich auch. Wir könnten hier mal virtuell abklatschen, Fabian.
Ich finde diese Frage, das ist so Skill, den man sich erarbeitet, ja, über häufige Teilnahmen das, und das.
Schäbig.
Haben Sie noch nie bei einer Runde Tabu im Freundeskreis teilgenommen, Herr Langer?
Nee, tatsächlich noch nie. Also ich wusste auch die ganze Zeit nicht, was du da meinst, aber ist völlig okay.
Vor allem der Freundeskreis ist hier der Knackpunkt.
Wir wollten uns nicht zerfleischen vor Publikum, Hardy.
Ja, das haben wir uns vorgenommen, aber ist vorbei jetzt, Jörg.
Also ich weiß, wer jetzt nicht mehr zu dem Freundeskreis dazugehört.
Die nächste Frage an Team Stay Forever von Winnie Forster von Gameplan. Ich lese vor. In seligen 8-Bit-Computertagen steckten Spiele noch grundsätzlich in schönen Schachteln, in denen auch sonst allerhand drin ist. Nicht nutz- und zusammenhangloser Merch-Kram, mit dem sich heutige Sondereditionen plustern, sondern Gegenstände und Dokumente, die zu Spielmechanik und Handlung passten, teils weiterhelfen, teils unerlässlich sind, um das Spiel zu meistern. Berühmt für maßgeschneiderte Beilagen, sogenannte Feelies, war die US-Text-Adventure-Firma Infocom, die neben vielen Originalen auch eine Literaturumsetzung zu Per Anhalter durch die Galaxis produzierte. Welchen nützlichen Gegenstand fand der Spieler garantiert nicht in der Box der genialen Sci-Fi-Satire, auch wenn er ihn hätte gut gebrauchen können? A. Eine Abrissbescheinigung, B. Eine gefahrsensitive Sonnenbrille, C. Ein Teebeutel oder D. Eine Weltraumflotte?
Es ist irgendwie eine Scherzfrage, Chris. Also ich weiß es natürlich per se nicht, aber die Antwort liegt so wahnsinnig auf der Hand.
Was denkst du denn?
Na, die hätte ich jetzt gesagt.
Also in der Packung von Per Anhalter durch die Galaxis lag eine unsichtbare Weltraumflotte. Das war einfach ein leerer Plastikbeutel, weil die wird ja in Per Anhalter durch die Galaxis so stark verkleinert, dass sie von einem Hund verschluckt wird. Und das ist da einfach die Anspielung darauf. Und die gefahrensensitive Sonnenbrille, das war meiner Erinnerung nach einfach eine schwarze Pappe, die zugeschnitten war wie eine Sonnenbrille. Weil, na, wenn du die Gefahr nicht sehen kannst, dann kannst du sie auch ignorieren. Abrissbescheinigung sagt mir gerade nichts, aber Formulare würden ja gut passen zu dem Spiel. Aber was da sicher nicht drin lag, war der Teebeutel, weil das ja auch ein verderbliches Gut ist. Und kann ich mich nicht erinnern, dass sowas da drin lag. Teilweise, glaube ich, kann es von Edition zu Edition auch unterschiedlich gewesen sein, was sie da reingelegt haben. Aber Teebeutel wäre mir nicht bekannt. Also ich würde sagen C.
Ich schließe mich an.
Gut, die Antwort ist richtig.
So, jetzt eine philosophische, eine Beschwerde. Gibt es ein Schiedsgericht bei diesem Quiz, dass man quasi den Quizmaster überstimmt, so den Videobeweis? Wie kann etwas nicht beilegen, das gar nicht dabei liegt, sondern nur gelabelt ist? Aber jetzt ist es gut. Also,
worauf Sie anspielen, Herr Langer, ist wahrscheinlich, dass auf der Packung extra draufsteht, dass in der Packung No Tea drin ist. Just like professional hitchhikers don't carry. Also, erstmal Ihre Antwort auf Ihre Frage ist nein. Die Antwort ist richtig von den beiden. Es ist kein Teebeutel in der Verpackung. Und es ist auch kein Teebeutel in der Verpackung. Also, ein Punkt für Team Stay Forever. Tatsächlich ist die nächste Frage wieder für Team Retro Gamer von Herrn Lehnhardt. Das ist Zufall, der mir jetzt hier auffällt. Ja, wir ziehen das aber durch.
Ich möchte diese Home-Run-Fragen von Benny Forster bekommen.
Wir hätten auch gerne Heinrich-Frage.
Okay, kein Problem. Dann kommt jetzt die Benny Forster-Frage für... Ich kann das ja einfach hier wechseln. Ich habe ja hier alle Stricken in der Hand. Also, dann...
Warte mal. Was würdest du sagen, welche ist einfacher von den beiden Fragen?
Beide Teams haben sich gerade die Frage des jeweils anderen gewünscht. Und wer bin ich denn, diesen Wunsch auszuschlagen?
Der hat sich gar nichts gewünscht.
Story of my life.
Also, dann wieder eine Frage von Herrn Vinny Forster von Gameplan für das Team Retro Gamer. Sega steht für Service Games, Capcom für Capsule Computer und die Nakamura Corporation ist nüchtern nach ihrem Chef benannt und nennt sich Namco. Konami setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Gründer zusammen, doch hat in seiner Aussprache noch eine andere Bedeutung. Was bedeutet Konami? A. Weiter Sprung, B. Kleine Welle, C. Frischer Wind oder D. Gute Laune.
Das heißt B. Kleine Welle.
Das weiß ich auch, ja. B. Kleine Welle. Das ist richtig.
Gut, B ist richtig. Der Name Konami setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Mitgründer zusammen. Kagemasa Kozuki, Yoshinobu Nakama, Hiro Matsuda und Shokichi Ishihara. Übersetzt bedeutet das kleine Welle.
Hättest du das gewusst, Fabian?
Ich hätte es anhand der Antwortoptionen, glaube ich, auch gesagt. Aber es ist okay, wir werden auch die andere Frage jetzt wissen, Chris.
Ja, nee, weil ich bin gerade ganz froh, dass wir das getauscht haben.
Dann die nächste Frage für Team Stay Forever von Herrn Lehnhardt.
Lehnhardt, go, 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 zeig's ihnen, mach sie fertig. Entschuldigung, war ich auf Sendung?
Immer dasselbe mit den Vierergrüppchen. Am originalen Gauntlet-Spielautomaten streiten sie sich darüber, wer welche Klasse übernimmt. Zu einem Charakter gibt es aber keine Diskussion, denn den kann man gar nicht wählen. Wer ist im originalen Gauntlet nicht spielbar? A. Amazon, B. Elf, C. Valkyrie oder D. Wizard?
Da gab es doch eine Stay Forever-Folge zu, Chris.
Ja. Das hast du doch gestern gespielt, Chris.
Zufällig.
da musste ich doch Diablo spielen. Also warte mal, Elf und Valkyrie gibt's auf jeden Fall. Ist es Wizard oder Amazone?
Ich hätte gesagt Amazone, aber...
Ja.
Aber ob das stimmt?
Du musst das besser wissen.
Ach, das ist jetzt so dumme 50-50-Sache. Wenn wir da daneben liegen, dann ist das ein sicherer Punkt für die anderen.
Aber es gibt doch im ersten Gauntlet einen Wizard. Das ist eine andere Zauberklasse.
Gibt's da einen Wizard?
Also zumindest daran wirst du dich doch erinnern von der Spielerfahrung.
Die Frage ist eher, gibt es zwei weibliche Charaktere von vier wählbaren? Und wir sind ja da 85. War das so progressiv, das Spiel? Ich nähere mich jetzt über diese Richtung und würde sagen, nein. Mitte der 80er war man das noch nicht. Also komm, wir schließen die Amazone aus.
Ja.
Ja, ist nämlich richtig. Die Amazonen gibt's nicht, sowohl nicht in Gauntlet 1 als auch nicht in Gauntlet 2. Laut Ed Long war das mal ein alter Name für die Valkyrie, wurde aber dann vor der Veröffentlichung geändert.
Die nächste Frage für Team Retro Gamer von Matthias. Welches Karl-May-Spiel sollte nach dem Point-and-Click-Adventure Schatz im Silbersee aus dem Jahr 1994 von Linnell erscheinen, wurde aber wegen schlechter Verkaufszahlen in der Entwicklung eingestellt? A. Kara Benemsi durch die Wüste. B. Der vierte Musketier. Leben im Dienst des Königs. C. Das Vermächtnis des Inka. Oder D. Zorro, der Mann mit den zwei Gesichtern.
Hardy, weißt du, wer Karl-May war?
Karl was? Ja, selbstverständlich. Ich bin nur gerade im Überleben, was hat Zorro denn mit Karl May zu tun?
Mir kommt Zorro seltsam vor, weil Kara Benemsi habe ich gelesen, der vierte Musketier, ich glaube zumindest, dass es das Buch gab, Vermächtnis der Inka kenne ich auch nicht, aber das klingt auch so nach Karl May, so. Aber Zorro?
Naja, aber der vierte Musketier, das gab es doch. Es gab doch ein Adventure, das der vierte Musketier hieß. Darüber haben wir uns neulich bei einer Aufnahme auch mal lustig gemacht.
Nee, also genau, ich lese gerade die Frage falsch. Wir sollen ja sagen, was in Entwicklung gewesen wäre. Und da kann ich eigentlich mit Sicherheit nur sagen von A, dass es überhaupt ein Karl-May-Buch ist. Aber es liegt einfach an meiner mangelnden Karl-May-Bildung.
Nee, ist aber tatsächlich. Also in meiner
Es gab noch so ein paar durch die Wüste, die waren gar nicht schlecht. Da ging es so um, aber das, also das ist es, ich Idiot, das ist das ja die, das, da gab es mehrere, glaube ich. Aber also der einzige Karl-May-Roman, den ich als solchen erkenne, ist A. Das heißt aber, Zorro klingt blöd für mich, für Karl-May, passt irgendwie nicht. Aber das heißt nicht, dass es B und C nicht gab. Also von Linnell hätten umgesetzt werden können und dann...
Wenn man es doch mal so sieht, wenn du jetzt ein Karl-May-Adventure machen müsstest...
Dann muss es... Du bist so genial, die Logik ist so bestechend, weil ich weiß auch schon, was du sagen willst. Wenn du eins nimmst, nimmst du eins, das jeder kennt. Und wenn wir das gerade kennen, dann wäre es doch wahrscheinlich Kara Benemsi durch die Wüste gewesen.
Warum ich nicht Winnetou genommen hätte, wüsste ich nicht, aber ansonsten Kara Benemsi.
Ja. Das weiß nur Linnell mit ihren schlechten Verkaufszahlen. Also einigen wir uns auf A.
Ja, einigen wir uns.
Und die internationalen Karl-May-Fans beschimpfen uns jetzt gleich, weil das alles Karl-May-Bücher sind. Also wir sagen A, Kara Benemsi durch die Wüste.
Alles klar. Die Antwort ist richtig. Ja! Die sechsteilige Romanreihe Kara Benemsi wurde ebenfalls von Karl May geschrieben und sollte die Fortsetzung des Videospiels Schatz im Silbersee werden. Es wurde bereits im Hilfemenü des Spiels Schatz im Silbersee sowie in den Credits angekündigt. Und in der ASM wurde sogar eine Vorschau von Software 2000 mit Screenshots veröffentlicht.
Ja, wo sonst?
Wenn du es gesagt hast, Test, hätte ich mich gewundert. Aber
dann wärst du der Amiga-Joker gewesen. Der hätte schon getestet. Aber ich möchte trotzdem darauf hinweisen, dass wir leider einen Punkt abziehen müssen, weil der Herr Hessdörfer bei seiner Rumraterei das Spiel Der vierte Musketier erwähnt hat und das hieß Der fünfte Musketier. Das können wir ihm eigentlich nicht durchgehen lassen.
Christian, spiel weiter Diablo und versuch nicht, meine Antworten schlecht zu reden. Was soll das? Christian, es ist schäbig.
Er versucht, es zu verunsichern. Denk an unser Mentaltraining. Hardy, guck genau in meine Augen. Denk an unser Mentaltraining, ja?
Ja, Innenstimme, Außenstimme, ich weiß.
Fabian, die sind so knapp davor, weinen zusammenzubrechen. Wir haben sie da, wo wir sie haben wollen.
Absolut. Wir haben sie gleich. Noch ein, zwei Fragen.
Wir sehen noch, wer heute weinen wird, Christian. Wir werden es sehen.
Ich möchte übrigens der Vollständigkeit halber sagen, das Spiel hieß Touché, die Abenteuer des fünften Musketiers.
Das ist völlig richtig. Wir müssen auch einen Punkt abgezogen bekommen.
Also niemand hatte recht und Christian kriegt zwei Punkte abgezogen.
Die nächste Frage, tatsächlich die letzte reguläre Frage, wieder von Frau Rahel Schmitz an Team Stay Forever. Welches Spiel nutzte eine Hommage des weltberühmten Kriegsfotos Raising the Flag on Iwo Jima auf seinem Cover? A. Battlefield 1942, B. Battlebugs, C. 1942, The Pacific Air War oder D. Ogre Battle?
Interessante Zusammenstellung. Was ist denn immer Battlebugs, Chris?
Das ist dieses Spiel mit Käfern, wo auf dem Cover dieses berühmte Kriegsfoto parodiert wird, weil die Käfer da auf, keine Ahnung, ich glaube auf einem Haufen Lebensmittel oder sowas diese Flagge errichten.
Meinst du das berühmte Kriegsfoto Raising the Flag on Iwo Jima?
Genau das meine ich, gut, dass du es parat hast. Also ich bin mir sehr sicher, dass die Antwort richtig ist bei Battlebugs. Pacific Air War hat ein Flugzeug auf dem Cover, Ogre Battle kenne ich überhaupt nicht. Was soll denn das sein?
Das ist Super Nintendo.
Ach, ein Konsolenspiel, da hätte ich mir denken können.
Aber so Importspiel, so, das ist so ein Fantasy-Setting, das passt da auch, glaube ich, gar nicht rein.
Ja, und Battlefield 42 hat hundertprozentig einen Typ mit einer Knarre auf dem Cover und nicht ein Kriegsfoto. Also das ist Battlebugs.
Die Antwort ist richtig. Ein Punkt für Team Stay Forever.
Wichtiger Punkt, Chris, mit unseren Soundpunkten noch.
Nun kommt das letzte Soundbattle. Dieses Mal mit Sounds von Herrn Henna Thomsen. Folgendes wird passieren. Ich werde den Ton eines Spiels abspielen. Das Spiel ist, tut nichts zur Sache. Das ist auch leicht erraten. Sie schreiben mir allerdings verdeckt, von welchem System dieser Soundschnipsel stammt.
Oh. Ach du Heilige.
Es ist viermal dasselbe Spiel und jedes Mal ein anderes System.
Und damit ich weiß, wie jetzt die Stakes liegen, es steht gerade 10-9 für das Gastteam. Und wir liegen aber 0-2 hinten bei den Soundantworten. Das heißt, wir müssen jetzt insgesamt, was kann jetzt passieren? Bitte sag es mir, um meine Vorfreude zu steigern.
Das Team, was am Ende jetzt dieser vier Soundschnipsel, die meisten Soundschnipsel insgesamt richtig beantwortet hat, bekommt 2 Punkte. Das heißt, ihr könntet jetzt hier mit 12 rausgehen oder Team Stay Forever mit 11 und ihr behaltet 10.
Ah, okay. Aber ja, okay. Ja, da sind wir jetzt, glaube ich, die Verfolger, weil ihr führt halt schon 2-0. Naja,
genau.
Aber wir nehmen das an.
Das ist die richtige Einstellung.
Sehr gut. Ich werde jetzt das Soundschnipsel spielen und sie werden mir einfach das System sagen. Sie sagen halt Super Nintendo, PC 88.
Das Spiel ist immer das Gleiche.
Das Spiel ist immer das Gleiche und der Ton ist auch immer das Gleiche, nur immer mit anderen Abmischungen.
So muss es ein Multiplattform-Titel sein. Folgerlich messerscharf.
Los geht's.
Gibt es einen Punkt, wenn man das Spiel weiß?
Nee, für dich nicht.
Das ist Prince of Persia und jetzt bitte die Antwort.
Mist.
Oh, das, wenn man alle vier, ah, oh, das ist gemein. Und wir dürfen uns nicht absprechen, richtig?
Genau. Du darfst nur eine Antwort schreiben.
Okay.
Ich werde sie trotzdem jetzt mal danach auch ein bisschen nach ihrer Herleitung vielleicht fragen. Vielleicht kommen da ja schlaue Sachen raus. Die möchte ich Ihnen jetzt nicht nehmen. So, 2 Antworten habe ich, Herr Käufer und Herr Lange noch.
Ja, ich bin da immer nicht so gut.
Das ist Musik in meinen Ohren.
Okay.
So, dann Herr Schmidt und Herr Lange, Sie haben beide Apple II geschrieben. Wie kommen Sie da drauf?
Aufgrund des sehr kräftigen, aber doch einkanaligen Tons, der kein PC-Piepsen war. Ah. Das ist bei mir die Herleitung.
Und bei mir ist es, dass der Henner das mit Sicherheit chronologisch angelegt hat und das war die erste Plattform, auf der das erschienen ist.
Das klang alles sehr schlau, aber tatsächlich ist die Antwort falsch, richtig, denn Herr Hessdörfer und auch Herr Käufer haben die richtige Antwort.
So. Oh, die Konsolennasen, Freunde, ich hab da jetzt davon.
Es ist der PC-Speaker-Sound.
Nee, nein.
Was?
No way. Ja.
Doch.
Ah, dann habe ich einen PC unterschätzt.
Ja, ich auch.
Bei Prince of Persia.
Fabian, dankeschön.
Unterschätzen oder nicht wissen, Freunde.
Oder nicht richtig raten.
So, wir haben schon mal hier dann also eine richtige Antwort für Steam Sale Forever und eine das richtige Antwort.
Das bringt uns aber nichts. Wir müssen aufholen.
Für die Ehre, Herr Lange. Das nächste Soundschnipsel kommt hier.
Oh, ist das schwer, Alter.
Wo ist denn das wohl erschienen, überall das Spiel?
Es ist manchmal auch einfach nur geraten, aber ich möchte hier einen Hinweis geben, bis jetzt kam auch noch von Ihnen nichts in der Richtung. Es ist kein besonders obskures System, was nur in Kyoto veröffentlicht wurde.
Okay, nichts besonders obskur, was besonders obskur.
Fabian, du machst das, ne?
Ich hab schon.
Gut. Du hast nicht PC geschrieben, hoffe ich.
Naja,
Apple II nee. Hat er geschrieben, Christian. Apple II.
Das wäre ja richtig dämlich. Dann, Herr Hessdörfer, wie kommen Sie denn da auf Ihre Antwort Sega-CD?
Es hört sich halt doch ein bisschen voller an. Das war jetzt das, was mich ein bisschen zum Überlegen gebracht hat. Es hört sich einfach eher nach CD an, als dass es sich für einen reinen Konsolenchip anhört.
So ein Quark.
Na, das ist leider falsch. Herr Langer, Atari ST, Ihre Begründung?
Einfach, dass ich das als einen sehr guten Mehrkanal-Sound gerade wahrgenommen habe. Und das war eine Stärke vom Atari ST.
Herr Schmidt, Sie haben schon wieder Apple II geschrieben.
Ja, irgendwann muss es ja richtig sein.
Ernsthaft? Sag einmal.
Mit der Begründung, irgendwann muss es ja mal.
Ja, also das ist klang nach 8-Bit-Sound, aber mehr kann ich dazu nicht sagen.
So, Herr Käufer, Sie haben Amiga gesagt.
Ja, mein zweiter Tipp wäre sonst auch Atari ST gewesen, aber ich glaube, das könnte die Amiga-Version sein.
Das ist richtig, Herr Käufer.
Ah, yes! Ah. Ja, Gratulation.
Dankeschön.
So schlecht klang das auf dem Amiga. Erstaunlich. Das
klingt doch nicht schlecht.
Naja.
Also das wäre nichts für den Apple II gewesen.
Da war ja nicht mal eine Bassdrum dabei.
Apropos schlecht, der dritte Sound.
Das wird ja immer schlimmer.
Das klingt ja fast genauso.
Sobald ich jetzt irgendwas anderes schreibe, ist es der Apple II.
Schreib Apple II. Mach das mal, Christian. Das ist eine gute Idee.
Darf ich Cosmos Experimentiercomputer schreiben?
Gerne.
Das ist schwer. Du hast gesagt, keine exotischen Plattformen.
Ja.
Ja, das wird jetzt der Präzedenzfall hier. Das bringt mich von der richtigen Antwort weg zu einer falschen, die ich jetzt dir schicke.
So, ich kann schon mal sagen, diesmal hatten sie alle vier nicht recht.
Das ist nicht der Apple.
Das kann nicht sein.
Warum denken Sie denn, dass das Super Nintendo war, Herr Hessdörfer?
Irgendwann muss es auch mal Super Nintendo sein.
Aha, war das auch Ihre Logik, Herr Schmidt?
Ja, nachdem wir zwei Heimcomputer hatten, muss jetzt eine Konsole kommen und Hardy und ich kennen nur eine Konsole. Deswegen das Super NES.
Herr Langer, was haben Sie denn genommen?
Irgendwann muss es ja kommen, Atari ST.
Und Herr Käufer, Mega Drive.
Ja, weil es für Super Nintendo natürlich viel zu schlecht klang. Ich hätte aber eigentlich, hätte ich PC Engine gesagt, was? Oder TurboGrafx 16, aber du hast gesagt, es gibt keine Exoten.
Ja, PC Engine ist kein schlechter Tipp, glaube ich. Aber gab es das überhaupt fürs PC Engine?
Bestimmt.
Das war der Sound auf dem C64.
Was? Oh, besser wow. Als auf dem Amiga.
Ach, weil das so eine neue Version ist. Ach ja, okay.
Und das letzte Soundbeispiel, bitte sehr.
Kriegt man einen halben Punkt, wenn man die Generation zweifelsfrei benennt?
Sie können gern einen halben Punkt haben, der wird Ihnen leider nichts mehr bringen. Wir spielen jetzt aber hier noch für die Ehre.
Dieses Spiel haben wir eh verloren.
Nee, Rechtsmittel sind bereits eingelegt, der Anruf kommt gleich.
So, Herr Käufer sagt NES, das ist leider falsch.
Das ist okay.
Herr Langer sagt Apple II, das ist leider falsch, denn der Apple II kam kein einziges Mal vor. Hm. Herr Hessdörfer schreibt auch Apple II, da wird auf jeden Fall gedanklich zusammengearbeitet. Und Herr Schmidt schreibt Mega Drive, das ist auch falsch, knapp daneben. Es ist nämlich das Master System.
Oh. Ah, ja, okay. Irgendwas Achtbittiges halt.
Na ja.
So, damit hat das Sound Battle das Team Stay Forever gewonnen. Wir haben einen Punktestand. Team Stay Forever 11 Punkte, Team Retro Gamer 10 Punkte. Aber wer unser Stay Forever Quiz kennt, der weiß, dass am Ende immer eine Frage zu ihrem Allgemeinwissen kommt. Und
nein! Aber doch hier nicht.
Auch natürlich hier, genauso wie auch schon im letzten Quizduell. Wir geben jetzt dem Team Retro Gamer die Möglichkeit, sich eine Kategorie aus dem Trivial Pursuit Genius Kartensatz von 1987 auszusuchen. Welche Kategorie wollen Sie beantworten?
Geschichte.
Geschichte ist halt die logische, aber auch sehr langweilige Ansatz, finde ich. Aber wegen mir.
Ja, das haben wir auch immer gesagt.
Naja, wollen wir mal sehen. Ich ziehe jetzt mal hier eine spannende Geschichtsfrage raus, und zwar diese hier. Und ich hoffe, es ist irgendwas zur Zusammensetzung des Bundestags der 80er.
Hoffentlich.
Wie immer. So. Okay.
Okay.
Ja, ist halt, manches ist halt schwierig, manches ist einfach. Das würde ich jetzt eher als einfach bezeichnen. Was bedeutet der Rechtsgrundsatz in dubio pro reo?
Bitte ach, was?
Es ist Zufall, Herr Käufer. Tut mir leid.
Zufällig ziehst du für uns dann bitte aber auch so eine Karte raus.
Gerne.
Im Zweifel für den Angeklagten.
Exakt.
Richtig. Ein Punkt fürs Team Retro Gamer. So.
Hey Fabian, wenn wir das jetzt noch verhauen, wir können uns doch nicht mehr sehen lassen zu Hause.
Sie können schon mal nicht mehr verlieren, Herr Schmidt. Das ist doch eigentlich sehr...
Wieso? Da gibt's jetzt Gleichstand, wenn wir das jetzt nicht richtig haben und dann kommt die Stechenfrage.
Vielleicht haben wir da noch eine Chance. Ich finde es zwar echt schön, 11-11, das ist echt ein salomonisches Ergebnis. Ich muss jetzt ins Bett. Tschüss.
Sehr schön. In deinem Alter geht's nicht mehr ums Gewinnen, Jörg. Führe ich da raus.
Da geht's drum, morgens aus dem Bett zu kommen. Okay, also, versaget jetzt bitte.
Was nehmen wir denn, Fabian?
Ja, ich habe hier noch nie einen Punkt gemacht bei dieser Trivial Pursuit-Runde. Da hat überhaupt noch nie jemand einen Punkt gemacht, außer mal Gunnar, glaube ich.
Das erste Mal, dass jemand überhaupt eine Frage beantwortet hat hier bei dem Scheiß.
Das stimmt leider nicht, Herr Schmidt.
Ja, der Lott halt. Wollen wir auch Geschichte nehmen oder Erdkunde?
Machen wir. Ich bin da aber nicht sonderlich gut, aber das eben hätte ich natürlich auch gewusst.
Ich bin in nichts von diesen Sachen gut. Aber wir kämpfen auf dem gleichen Schlachtfeld, also kommen wir nehmen auch Geschichte.
Gut, also, hier wird gezogen. Je Geschichte. Ah ja. Wer wurde erster weiblicher Regierungschef einer europäischen Demokratie?
Da traue ich mich nicht mal drauf zu antworten, Chris.
Ja, das wird schon Margaret Thatcher gewesen sein, oder?
Das wäre auch mein Tipp, aber stell dir mal vor, wie peinlich ist es, wenn es nicht stimmt.
Wer soll das sonst sein?
Aber wir haben keinen anderen guten Tipp, oder?
Nee, also kein Skandinavien, die sind ja immer so progressiv, aber waren die das zu der Zeit schon?
Ach, in der Zeit noch nicht.
Nee, das ist schon...
Hatten die noch gar keine Demokratie.
Da gab es die in Europa noch gar nicht. Ja, nee, dann sagen wir Margaret Thatcher.
Das ist leider richtig. Herzlichen Glückwunsch.
Yes, yes.
Damit haben wir ein Gewinnerteam. Herzlichen Glückwunsch an Herrn Käufer und Herrn Schmidt für diese Kraftanstrengung. Der Champion im Quizduell 2025 heißt Stay Forever. Sie können nun Ihre Worte an die Hörer richten, Herr Schmidt, Herr Käufer.
Ich fand's wunderschön. Wir hätten es besser nicht inszenieren können und spannender, was wir natürlich nicht getan haben. Es war aufregend, es war toll, es waren hammergute Fragen dabei. Also sehr viel Spaß hat's mir gemacht.
Ja, und ich richte meine Worte erstens an meinen Teamkollegen. Vielen Dank, Fabian, dass wir das so geholt haben. Aber vor allem an unsere beiden Gäste. Danke, Jörg, danke, Hardy, dass ihr den Spaß mitgemacht habt. Und ich würde fast sagen, das schreit doch nach einer Revanche. Schauen wir mal.
Ja, vielleicht im Winter, da würde ich dann sehr drauf, bei besseren Temperaturen. Aber ich möchte auch noch zwei Worte sagen. A, also echt tolle Fragen dabei. B, bitte nie wieder Soundfragen, da bin ich zumindest sehr schlecht. Und C, ich möchte mich bei meinem Partner bedanken, dem Hardy Hessdörfer, und mich entschuldigen. Das hat uns leider den Sieg gekostet, glaube ich, weil wir dann auch demoralisiert waren danach, dass ich ausgerechnet bei Freelancer so versagt habe und er hätte die richtige Antwort geraten
gehabt. Ohne das Spiel zu kennen, möchte ich das
viel zu können. Darum, also ich bitte dich um Vergebung. Das ist meine Niederlage und wäre dein Sieg gewesen.
Nein, ich sehe das nicht als Niederlage. Ich sehe das als großen Zugewinn. Es hat sehr viel Freude gemacht. Vielen lieben Dank, dass wir hier heute dabei sein durften. Ich bin ja auch großer Fan eures Quizformats, weil der Christian, beide Christians natürlich, machen das immer hervorragend. Es macht immer sehr viel Freude. Die Fragen waren toll. Es hat sehr viel Spaß gemacht, hier heute dabei sein zu dürfen. Vielen lieben Dank.
Es war wirklich auch sehr spannend bis zum Ende. Danke dafür und auch vielen Dank an alle Frageneinsender und Einsprecher. Danke an meinen Assistenten Herrn Bär und danke auch an Sie, liebe Hörer, fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Ich gebe zurück in die Podcast-Zentrale.